Ja, über falsche Entscheidungen und falsche Freunde soll es jetzt im Folgenden auch nochmal gehen. Im Zuge des Protestes gegen G20 sind ja neben so mancher tatsächlich nötiger Kritik auch an gerade an den bürgerrechtlichen Einschränkungen hier vor Ort in der Stadt ein Haufen Aufrufe von unglaublich vielen verschiedenen linken Gruppen und Bündnisse entstanden. Und es bleibt vor allem der Eindruck einer ziemlichen Wahllosigkeit an Themen und Kritik, die sich so auf die G20 beziehen, sodass es einen natürlich nicht wundern muss, dass unter dieser ja, mehr oder weniger inhaltlichen Beliebigkeit natürlich auch etliche Leute ihre Interessen vertreten sehen, die man ja zumindest offiziell nicht dabei haben will, obwohl natürlich die linke Szene auch schon immer ein Problem hatte mit ihrem eigenen Antisemitismus. Ein zugespitzter Ausdruck dessen ist auch die angekündigte Teilnahme des internationalistischen Blocks an eigentlich allen G20-Aktionen. Der internationalistische Blog, der auch unter dem Hashtag Unite Against G20 firmiert, besteht aus bekannten antisemitischen Gruppen wie BDS Berlin, For Palestine und ja, anderen Gruppierungen und Anhängen, die sich alle dem linken Antisemitismus zuordnen, wobei sie ihn selber vielleicht konsequenten Antiimperialismus nennen würden. Weswegen zum Beispiel im Aufruf des internationalistischen Blocks zur Teilnahme an G20 ihre Kritik an G20 vor allem komischerweise mit der Forderung nach Unterstützung des Widerstandes gegen Besatzung und Kolonisierung und internationaler Solidarität mit den Befreiungskämpfen in Palästina einhergeht, oder auch gegen die Kriminalisierung von linken und antiimperialistischen Gruppen zum Beispiel. Der internationalistische Block und unter ihrer Klammer Unite Against G20 ruft aber nicht nur zu Teilnahme an den verschiedenen G20-Demonstrationen in ihrem internationalistischen Block auf, sondern hat auch ein eigenes Camp innerhalb des G20-Camps angekündigt, das internationalistische Barrio. Und dort veranstalten sie auch etwas, was sie Kulturprogramm schimpfen. Da wird es unter anderem eine Veranstaltung geben unter dem Titel Gegen Kapital und Krieg, Intifada bis zum Sieg, was ja im Grunde eine Chiffre oder ja, nicht meine, nicht besonders chiffriert, die Tilgung des Staates Israel von der Weltkarte fordert. Dies aber eben in ganz klassisch antisemitischer Weise mit der Befreiung von Kapitalismus und den imperialistischen Kriegen gleichsetzt. So auch die Verlautbarungen der in dem Bündnis beteiligten Gruppe For Palestine, die Dinge schreiben wie From the River to the Sea, Palestine will be free. Ein Ausspruch, der ebenfalls den Staat Israel nicht auf der Landkarte vorsieht. Auch beteiligt am internationalistischen Block die BDS-Gruppe aus Berlin, dieses internationale Boykottbündnis gegen Israel, BDS. Es neben seinen etlichen Boykottaufrufen, die ja von dem Boykott israelischer Waren bis zu intellektuellen, akademischen Austausch mit israelischen Unis geht, fordert unter anderem auch in einer Kampagne den Ausschluss Israels aus der FIFA. Auf breiter Linie sammeln sich eben unter diesem Motto Unite Against G20 ein Haufen gruseliger linker Antisemiten, die man definitiv, also die wenn man an G20-Protesten teilnimmt, mit denen man dann ja auch definitiv konfrontiert sein wird, was ja, finde ich an dieser Stelle natürlich auch schon dazu führen sollte, dass man sich über diesen Charakter der linken Proteste gegen G20 eigentlich nochmal gehörig kritische Gedanken machen sollte. Auch gerade, weil die Ankündigung des internationalistischen Blocks zur Teilnahme an G20 bei den Gruppen, die in Hamburg oder also auch mit bundesweiter Basis wie internationalistische Linke und wie sie nicht alle heißen, bisher ja noch nicht dazu zu einer Distanzierung geführt haben. Und ja, es wird wohl auch nicht zu erwarten sein, dass sich die klassische Bewegungslinke in der Position sieht, sich von diesen linken Antisemiten abgrenzen zu müssen oder zu wollen.
Ja, du hast ja gerade schon BDS so ein bisschen näher erwähnt. Spannend finde ich auch die Gruppe For Palestine. Das R in dem Vor steht ja für Return. Das geht daher um dieses vielbeschworene sogenannte Rückkehrrecht, was ja auch Mahmoud Abbas immer wieder zur Voraussetzung für einen Friedensvertrag macht. Wir haben ja letzte Woche schon über diesen Film über Antisemitismus geredet, wo es dann ja auch um die sogenannte Nakba ging, also die Flucht, Vertreibung, Auswanderung, was auch immer von ein paar hunderttausend Palästinensern im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Und dieses Rückkehrrecht heute fordert aber, dass sich auch deren Enkel und Großenkel in Israel ansiedeln können. Und das geht da inzwischen nicht mehr um ein paar hunderttausend Menschen, die damals in dem Krieg irgendwie ihren Wohnort gewechselt haben, sondern inzwischen geht es dabei um 6 Millionen sogenannte palästinensische Flüchtlinge. Weil nämlich dieser palästinensische Flüchtlingsstatus als Flüchtlingsstatus vererbbar ist. Nebenbei als einziger auf der Welt, neben dem von Erika Steinbach. Und ja, auch es bei der UN ein eigenes Hilfswerk gibt, was sich nur um palästinensische sogenannte Flüchtlinge kümmert. Und ich denke, auch da wird der antisemitische Charakter sehr deutlich, weil auch wenn man sich da Frieden auf die Fahnen schreibt, das, was man fordert, ist im Prinzip ein Ende von Israel als jüdischem Staat. Und so wie es in der Region derzeit aussieht, wenn 6 Millionen Palästinenser nach Israel einwandern, wird das auch ein Ende der jüdischen Bevölkerung im Nahen Osten bedeuten.
Wobei ja diese Forderung nach einem nicht-jüdischen Staat, also nicht-jüdisch geprägten Israel, ja noch sozusagen die Light-Version dieser antisemitischen Schlagrichtung ist, mit der der internationalistische Block auch schon gar nichts mehr am Hut hat. Also die fordern ja offen über Twitter die bedingungslose Unterstützung des palästinensischen Widerstands, also solidarisieren sich damit eben auch mit der islamistischen, terroristischen Hamas und fordern ein befreites und sozialistisches Palästina. Also es gibt ja durchaus antiimperialistische Linke und das halte ich auch für einen Denkfehler von ihnen, die fordern, dass sich auf dem Gebiet von Israel ein von palästinensischen und israelischen Arbeitern geführter Proletarierstaat gründet. Aber diese Forderung geht ja von einem palästinensischen Staat aus und meint dann eben auch schon die komplette Auslöschung Israels.
Ja, nun sind irgendwie dieses Bündnis aus roten Antifa-Gruppen For Palestine und wie die üblichen Fraggles dann auch heißen mögen, auch nicht die einzigen linken Antisemiten, die da zum G20-Gipfel mobilisieren. Und ich würde dir da ja insofern auch ein bisschen widersprechen, dass die Linke ein Problem mit Antisemitismus hat. Sie hat ja offensichtlich eben keins. Auf Kampnagel gibt es dann auch eine Veranstaltung, wo unter anderem Norman Pech eingeladen ist, Linksparteipolitiker aus Hamburg, der unter anderem auf der Gaza-Flottille mitgefahren ist, der Israel einen ungehemmten Vernichtungskrieg vorgeworfen hat. Wo ich nicht mal weiß, ob das bei ihm die Vätergeneration oder die eigene Generation war, die einen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion geführt hat. Moderiert wird die Veranstaltung vom Hamburger Forum und vom Bremer Friedensforum. Also auch so das Gruselkabinett der antizionistischen und friedensbewegten deutschen Linken. Das findet im Rahmen eines Global Solidarity Summits auf Kampnagel statt. Und ich habe da jetzt nur beispielsweise rausgeschrieben, wer den unterstützt. Die interventionistische Linke, die in Berlin schon nicht in der Lage war, sich von Gruppen wie For Palestine abzugrenzen. Attac, die auch immer mal wieder für abstruseste Verschwörungsideologien durch die Debatte geistern. Diverse Flüchtlingsräte, die Piratenpartei, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Verdi-Jugend, Lampedusa in Hamburg. Auch eine Gruppe, die nicht ganz frei davon ist, so ein bisschen verschwörungsideologisch zu argumentieren und alles Elend der Welt auf die NATO zu projizieren. Und unter anderem auch die GEW. Zur Erinnerung, die GEW sind diejenigen, die ein arisiertes Haus, um dieses Wort mal zu benutzen, in der Roterbaumchaussee hatten und es für 2,5 Millionen verkauft haben und davon netterweise 400.000 Euro an die jüdische Gemeinde in Hamburg gespendet. Und die in den Räumlichkeiten ja auch immer mal wieder Veranstaltungen mit durchaus sehr antisemitisch denkenden Leuten wie Norman Pech oder Annette Groth von der Linkspartei macht. Insofern gibt es da scheinbar überhaupt keinen Gedanken der Abgrenzung. Und das wird ja auch, wenn man sich den ganz großen Aufruf durchliest, deutlich. Da wird behauptet, 8 Menschen besitzen so viel Vermögen wie der Rest der Weltbevölkerung. Was schon mal eine komplette Unsinnsrechnung ist, weil sie davon ausgehen, Schulden wären kein Vermögen. Und in deren Rechnung der deutsche Student, der sich einen Studienkredit aufgenommen hat, ärmer ist als der Bauer in Burkina Faso, der $5 auf dem Konto hat. Aber schon da wird deutlich, wie verschwörungsideologisch da argumentiert wird. Es gibt irgendwie die Großen da oben und die regieren die Welt. Das ist ja auch ein Denkmotto, was an den Antisemitismus durchaus anschlussfähig ist. Und die Teilnahme solcher Gruppen ist dann ja auch kein Wunder, sondern fast eher eine logische Konsequenz aus dem ganzen Wahnsinn, den die Linke da um den G20 veranstaltet.
Was ich ziemlich schlau fand, was Olaf Kistenmacher bei seiner Veranstaltung neulich in der Flora auch gesagt hat, war, dass diese Rhetorik, gerade diese, ganz oft sieht man ja dieses, die vielen Millionen gegen die wenigen da oben oder diese, wir sind die 99% Mottos. Und also das ist ja auch das, wie sich der Protest gegen G20 maßgeblich aufstellt. Kistenmacher meinte da, stellt euch doch nochmal tatsächlich 99% vor, mit denen wir jetzt zusammen als Linke einen gemeinsamen Kampf führen sollen. Was meint ihr denn, wer da in den 99% alles dabei ist? Also da hat man ja gerade in Deutschland von Hogesa, Pegida, AfD, also rein in diesem Sinnbild ja schon alle mit dabei und meint, sich mit denen auf der Seite der vielen zu befinden, gegen die wenigen. Insofern also das nochmal auch als Plädoyer da, oder dafür, sich diese Querfrontbildung mal so richtig auf der Zunge zergehen zu lassen.
Und bei den Gruseligkeiten, von denen wir jetzt reden, sind wir ja noch nicht mal bei den 99%. Wir sind, wenn man das mal so überschlägt, und ich pauschalisiere es mal und sage, ein Taz-Leser-Spektrum, also irgendwie linke, grüne, paar Piraten, lass das 15-20% der Gesellschaft sein, die so einen Protest gegen den G20 überhaupt bewegt. Und was ich sozusagen schon da an Unappetitlichkeiten finde, die aber ausgeblendet werden, nur für dieses Zeichen, man schafft es mit 100.000 Leuten oder so, gegen die Schweine auf der Welt auf die Straße zu gehen. Also sozusagen, das ist ja auch mehr oder weniger ein Selbstzweck, da die größtmögliche Mobilisierung zu zeigen. Das Ganze hat ja keinen anderen Sinn, als zu zeigen, wie viele Leute man auf die Straße kriegt. Und da ist es natürlich widersinnig, Leute auszuschließen, weil sie scheiße, regressiv und inhaltlich dumm sind. Oder halt Antisemiten. Was du halt schon sagtest, mit der Beliebigkeit.
Ja. Ja, und ich glaube, in diesem Sinne schließen wir das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen heute ja auch mit dem Appell an viele Unentschlossene, was G20 angeht, sich über solche Tendenzen dann doch nochmal Gedanken zu machen und zu überlegen, ob man sich da wirklich mit allem gemein machen will, was da so rumläuft.